ARD.
Hallo und frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen ins Jahr 2025. Für ein Elternpaar ging es ja schon mal gut los mit doppeltem Neujahrsglück. Die Neujahrszwillinge Henry und Theo, die sind um kurz nach eins im Marienkrankenhaus geboren. Ja, trotz der Krisen, die wir im vergangenen Jahr erlebt haben, freuen sich viele von euch auf das neue Jahr. Das habt ihr uns erzählt. Patrick aus Eilbek zum Beispiel.
Oh, auf meinen Abschluss, der ansteht. Studium April Medizin. Ja, endlich fertig.
Und Olaf hat uns gesagt, dass er sich einfach über diesen Tag freut.
Oh ja, ich freue mich ganz toll auf Sonne. Heute ist gar nicht schlecht. Heute ist der erste Tag, dass man diesen gelben Ball da am Himmel sehen kann, seit langer Zeit.
Und Mareike aus dem Grindelviertel, die hat sich was Originelles vorgenommen für dieses Jahr.
Also ich habe mir vorgenommen, in diesem Jahr mir nichts mehr vorzunehmen. Und ich freue mich auf ein bisschen mehr Ruhe und Besonnenheit.
Ja, darauf freue ich mich auch. Und auf inspirierende Menschen und Veranstaltungen. Da wird es in Hamburg in diesem Jahr einiges geben, worauf wir uns freuen können. Darüber sprechen wir gleich. Dann gibt es aber natürlich auch etliche Herausforderungen, die wir in der Stadt meistern müssen. Zum Beispiel den Fachkräftemangel. Wie das aussehen kann, das machen wir heute mal am Beispiel der Schornsteinfeger fest. Zuerst aber gucken wir noch mal kurz zurück auf die Silvesternacht. Ich bin Maike Nielsen und heute ist der 2. Januar.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Ja, Silvester und Neujahr liegen hinter uns. Für die meisten war es sicher auch ein guter und friedlicher Jahreswechsel. Aber es gab auch wieder Menschen, die sich mit Böllern verletzt haben. Ein 20-Jähriger aus Ochsenwerder zum Beispiel, ja, der ist dabei gestorben, als er einen selbstgebauten Böller gezündet hat. Und Feuerwehrleute und Polizisten, die wurden in der Silvesternacht sogar mit Böllern und Pyrotechnik angegriffen und einige von ihnen verletzt. Elias Bartel, unser Polizeireporter. Du warst ja in der Silvesternacht unterwegs und hast heute auch nochmal nachgefragt, wie man solche Vorfälle in Zukunft verhindern kann. Vielleicht indem man selbstgebaute Pyrotechnik verbietet. Wäre das eine Option?
Ja, eine Option wäre das auf jeden Fall für die Polizeigewerkschaften, also für die Gewerkschaft der Polizei und auch für die deutsche Polizeigewerkschaft. Thomas Jungfer von der deutschen Polizeigewerkschaft, der fordert sogar ein generelles Verbot von privater Pyrotechnik. Also er hat mir auch ganz klar gesagt, dass ein Teil der Gewalt ohne diese illegale Pyrotechnik wahrscheinlich gar nicht passiert wäre.
Ich muss sagen, ich bin auch immer total fassungslos darüber, wie Rettungskräfte, also Menschen, die uns in Notfällen retten sollen, wie die angegriffen werden können. Wer war denn das, der die Rettungskräfte angegriffen hat?
Ja, man kann sagen, die meisten Leute, die so Pyrotechnik benutzen, die viel böllern, die auch dann Rettungskräfte gegebenenfalls angreifen. Sind meistens Männer, es sind meistens junge Männer. Lars Osburg von der Gewerkschaft der Polizei hat auch ganz klar gesagt, Gewalt wird als cool betrachtet und die Polizei ist ein Feindbild. Also junge Männer, beziehungsweise Jugendliche und junge Männer, müssen sich bewusst machen, dass sie mit ihrem Verhalten die Spaltung der Gesellschaft befeuern.
Ja, junge Männer kann man ja schon mal nicht verbieten auf der Straße. Kann man denn Böller verbieten allgemein?
Ja, allgemein Böller verbieten, da weiß ich gar nicht, wie sinnvoll oder für Sie, wie sinnvoll ich das halte. Aber man kann ja sagen, ganz viel von dieser Pyrotechnik, die da schon eingesetzt wird, die ist ja schon verboten. Mhm. Das sind importierte Böller aus dem Ausland und die Feuerwehr hat ja auch vor den Feiertagen nochmal eine Vorführung gemacht und gezeigt, wie gefährlich die sind. Mhm. Und du hast es ja auch schon am Anfang gesagt, eine selbstgebaute Pyrotechnik, also ein selbstgebauter Böller, der hat sogar einen 20-Jährigen in der Silvesternacht das Leben gekostet. Also es ist wirklich gefährlich, besonders diese ausländischen Böller, diese importierten Böller, die hier nicht zugelassen sind. Und noch viel gefährlicher sind dann die selbstgebauten Böller.
Hm. Wie arbeitet denn die Innenbehörde jetzt die Vorfälle auf?
Ja, die Innenbehörde lässt sich natürlich von der Feuerwehr berichten, von der Polizei berichten, was da jetzt wirklich los war in Stalzhoop und möchte das Ganze auch aufarbeiten. Der Pressesprecher von der Innenbehörde, Daniel Schäfer, hat mir dazu gesagt, dass sie auch überlegen, das Böllerverbot gegebenenfalls auszuweiten, aber generell sich anschauen, was war da los und was können wir dafür machen, dass es nicht nochmal zu solchen Vorfällen kommt?
Dankeschön, Elias. Es gab mal eine Zeit, unsere Eltern oder Großeltern werden sich noch dran erinnern, da hat man sich in Hamburg zu Silvester einen Schornsteinfeger als Glücksbringer bestellt. Lang ist es her, dass die Innung dafür noch Kapazitäten übrig hatte. Heute freuen wir uns ja über jeden Handwerker und jede Handwerkerin, die bei ganz handfesten Problemen Zeit für uns hat. und der Fachkräftemangel, der droht in den nächsten Jahren noch größer zu werden, ja, weil dann die Babyboomer in Rente gehen. Reinhard Postelt hat heute speziell auf die Schornsteinfeger geguckt. Davon gibt es ohnehin nicht viele in Hamburg, oder Reinhard?
Ja, ich hätte aus dem Bauch heraus gedacht, dass es viel mehr sind, aber es sind nur 200 in der ganzen Stadt, verteilt auf 90 Betriebe. Das heißt, viele von den Betrieben, die haben nicht mal einen Gesellen, sondern die haben nur diesen einen Meister. Und deshalb wendet sich Landungsinnungsmeister Rüdiger Schmidt an die junge Generation.
Wir brauchen aufgrund der Babyboomer-Generation, die jetzt zu Massenrente gehen, in den nächsten 7 Jahren locker 50, wenn nicht 60 Schornsteinfeger.
Ja, nun hat die kleine Innung der Schornsteinfeger nicht eine so große Lobby, dass nun die ganze Presse wie heute sich des Problems annimmt. Aber Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt, die dachte offenbar, ach, zum Jahresauftakt kann ich allgemein mal auf den Fachkräftemangel hinweisen. Und so ein schönes Foto in den Medien, das zieht ja immer Aufmerksamkeit. So kam es, dass die Senatorin heute die Medien zusammen mit den Schornsteinfegern auf das Dach der Elbphilharmonie lud. Und mit diesen beiden schwarz gekleideten Glücksbringern ließ sie sich dann in 90 Meter Höhe fotografieren, 90 Meter über der Stadt und das bei Sonne. Kleiner Schönheitsfehler, auf der Elbphilharmonie, da gibt es gar keinen Kamin. Die wird nämlich mit Fernwärme beheizt.
Kann man denn irgendwie Jugendliche und junge Erwachsene davon begeistern, diesen Schornsteinfeger-Beruf zu ergreifen?
Ja, das ist wirklich schwer. Es gab in den Vorjahren immer nur 3 bis 4 Azubis pro Jahr. Immerhin ist es dann im vergangenen Jahr gelungen, mal 6 Auszubildende zu gewinnen. Aber das reicht bei weitem nicht aus, sagt die Schornsteinfegermeisterin Caroline Knaack. Was braucht man denn für die Ausbildung, für diesen Beruf? Das wollte ich von ihr wissen.
Man sollte keine Höhenangst haben. Das ist vielleicht für einige eine Herausforderung. Ansonsten, dass man kommunikativ ist, das ist uns schon sehr wichtig, weil wir jeden Tag mit verschiedenen Kunden und auch vielen Kunden zu tun haben. Ja, und einfach, dass man ein freundliches Auftreten hat. Alles andere lernt man dann bei uns.
Bisher sind nur 10% der Schornsteinfeger Frauen und das soll sich ändern.
Der Beruf hat sich ja insgesamt sehr verändert. Ne? Unser Schornsteinfeger zum Beispiel, der kommt nicht, um den Kamin zu kehren, den ich gar nicht habe, sondern um die Wärmepumpe zu prüfen.
Ja, tatsächlich müssen die Schornsteinfeger laut Gebäudeenergiegesetz bei Wärmepumpen die Kühlmittelleitung überprüfen. Zum ersten Mal wohl nach 2 Jahren nach der Montage, danach alle 5 Jahre, so hat man es mir heute gesagt. Naja, und die Schornsteinfeger sind ja jetzt schon und in Zukunft noch mehr als Energieberater aktiv. Also wie kann ich meine Heizung optimieren? Zudem gibt es immer noch viele Kamine, also aussterben werden die Schornsteinfeger wohl nicht.
Und Klimaberufe sowieso nicht, die werden ja immer wichtiger.
Das ist es.
Welches Konzept hat denn der Senat überhaupt, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken?
Ja, das ist natürlich schwierig. Alle 5 Monate kommt jeder Senat mit einem neuen Konzept, aber das letzte aus dem Sommer, das besagt, es geht erstmal um die Information der Schulabgänger. Das sagt uns Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt.
Dadurch, dass wir besondere Berufe stark beworben haben, dass es uns in Hamburg gut gelungen ist, mehr Auszubildende zu gewinnen, Sanitär, Heizung, die Anlagenmechaniker. Aber wir brauchen mehr.
Was sie nicht ausdrücklich sagt, die Fixierung der Jugendlichen aufs Hochschulstudium, das ist jetzt ein wenig aus der Zeit gefallen. Jobchancen, die hat man denn eher im Handwerk. Und da kann man auch ganz gut verdienen, wenn man sich vom Gesellen zum Meister hochgearbeitet hat. Und der energiefreundliche Umbau der Wirtschaft und die Wartung von Systemen, das ernährt noch jahrelang den Handwerker oder eben die Schornsteinfegerin.
Okay, ja, insofern gibt es ja doch noch ein bisschen Hoffnung dafür, dass die den Fachkräftemangel in den Griff bekommen. Ich danke dir, Reinhard. Wir haben es ja eben schon gehört, trotz aller Krisen, die uns sicher auch in diesem Jahr erwarten, freuen sich viele von euch auch auf 2025. Und ich persönlich finde, es tut auch einfach gut, mit Zuversicht ins neue Jahr zu starten. Ich freue mich auch drauf, etwas zu erleben, das meine Sinne wachkitzelt. Annette Matz aus der Kulturredaktion, auf welche Ausstellungen, Konzerte oder Theaterpremieren können wir uns denn besonders freuen in diesem Jahr?
Also als erstes muss ich vorausschicken, Maiken, es ist wahnsinnig schwer, sich zu entscheiden, ganz ehrlich. Und Ich will nur sagen, es ist wirklich eine kleine Auswahl, ja? Weil es findet wirklich wahnsinnig viel los. Wie eigentlich immer in der Kultur. 4 Tage voller Musik gibt es auch in diesem Jahr wieder auf dem Reeperbahn-Festival im September. Und es kommen, wir fangen also mit Musik an, Superstars in unsere Stadt, was große Konzerte angeht. Ed Sheeran ist im Juli für 3 Konzerte im Volksparkstadion. Vorher kommt Dua Lipa, Santana ist im Juni da in der Barclays, genauso wie Iggy Pop, das finde ich echt krass, und Hamburgs Nina Chuba. am 7. November. Für alle Buchfans die gute Nachricht, dass das Haberfront Literaturfestival in diesem Jahr wieder stattfindet, zu gewohnter Zeit im Herbst. Besonders spannend, weil es einen neuen Chef gibt, nämlich Joachim Lux. Der will viel Platz für junge Literatur schaffen, ist gerade noch Intendant vom Thalia Theater. Apropos Thalia, die Bestseller-Autorin Jojo Moyes ist am 25. Januar dort zu Gast, stellt ihr neues Buch vor. Und wer jetzt kurz überlegt, wer war das noch? Ihr größter Erfolg war Ein ganzes halbes Jahr, gab es auch als Film. Seitdem hat die britische Autorin einen Bestseller nach dem anderen produziert.
Das habe ich auch noch gelesen, genau, Ein ganzes halbes Jahr.
Ja, genau, 2012 ist das, glaube
ich. Ja, ne? Ach, so lange ist das schon wieder her.
Ja.
Und auf Dua Lipa freue ich mich tatsächlich auch.
Ja, siehst du.
Kann man gut zu tanzen.
Schon was für dich gefunden. Weltweit das erste Mal, darauf kannst du dich vielleicht auch freuen, eine echt coole Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe. Dieses Museum widmet sich nämlich dem Thema Glitzer. Und auch Hamburger und Hamburgerinnen waren aufgerufen, im letzten Jahr ihre Glitzersachen dort zur Verfügung zu stellen, einzuschicken. Und die haben echt viel bekommen. Tanzschuhe, Paillettenkleider und sogar ein Glitzerfahrrad ist ihnen zur Verfügung gestellt worden. Glitzerausstellung startet am 28. Februar.
Das klingt doch schon mal sehr, sehr gut.
Du hast halt auch einen Glitzerpullover.
Ja, genau, den könnte ich da auch hinbringen. Den möchte ich aber lieber behalten.
Okay.
Also, ja, du hast ja eben schon mal angesprochen, dass sich ein bisschen was ändert, weil Joachim Lux jetzt Chef des Haberfront Festivals wird. Mhm. Wer nimmt denn seinen vakanten Platz dann am Thalia Theater ein?
Das wird Sonja anders machen. Die ist im Moment noch am Schauspiel in Hannover. Im Sommer geht es da los. Da wechseln sie. Bin ganz gespannt drauf. Und es wird sich noch was ändern in der Kulturlandschaft sozusagen. Die Staatsoper bekommt nämlich eine neue Doppelspitze. Mhm. Regisseur Tobias Kratzer ist gefeiert bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth und wird Intendant des Hauses. Das ist ein Typ mit Baseballkappe und Drei-Tage-Bart. Also, und es kommt der israelische Dirigent Omar Meyer-Welber. Und dann ist ja schon da der 39-jährige Ballettintendant, der neue, Demis Volpi. Und dieses Trio wird sicherlich das Programm der Staatsoper ein Stück verändern.
Ja, das klingt doch ganz herrlich. Ich danke dir, Annette.
Sehr gerne.
Und morgen, am Freitag, starten wir ja schon wieder ins Wochenende. Da haben wir dann ganz konkrete Kulturtipps für euch. Schreibt uns gern oder schickt uns eine Sprachnachricht über die NDR Hamburg App, wenn ihr darüber hinaus Wünsche und Anregungen habt. Wir freuen uns darüber. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.